Liebe Gemeinde, brauchen wir Gottes Gesetz? Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit uns als Christen, wir, die christliche Gemeinde und jeder Einzelne von uns, der an Jesus glaubt. Hat Gottes Gesetz noch einen Platz in unserer Verkündigung, in unserem Denken, in unserem Glaubensleben? Gilt uns Gottes Gesetz noch? Gibt es Entscheidungssituationen, Fragen in unserem Leben, wo Gottes Wort uns einen klaren Auftrag gibt oder eine eindeutige Anweisung, wo Sünde wäre, anders zu entscheiden und anders zu handeln? Brauchen wir heute noch Gottes Gesetz? Das ist die Frage. Wie ist das zum Beispiel mit Lüge? Oder wenn die Bibel verbietet, dass ein Christ einen anderen Christen vor ein weltliches Gericht zieht? Wie ist das mit Ehebruch und Scheidung? Wie mit Homosexualität oder vorehelichem Geschlechtsverkehr? Hat Gottes Gesetz da etwas zu sagen? Brauchen wir da Gottes Gesetz? In christlichen Kreisen existiert ja dieses Schimpfwort gesetzlich. Und damit meint man immer, dass jemand falsch mit dem Gesetz umgeht. Damit meint man meistens, dass jemand zu eng ist. Aber was ist das eigentlich? Wie sollen wir, die Nachfolger Jesu Christi, mit dem Gesetz umgehen? Das ist eine sensible Frage. Und der letzte Vers in unserem Kapitel 3 des Römerbriefs rührt genau daran. Wir wollen heute, Bruder Nordsieg hat das schon angedeutet, nur diesen einen Vers auslegen. Und Sie haben nochmal den Zusammenhang vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Aber es geht uns heute um diesen einen Vers, wo Paulus dann am Ende dieser langen Argumentation über die Rechtfertigung allein aus Glauben fragt: Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Und Herr, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, dieses Wort recht zu verstehen und wirklich aus Überzeugung in unserem Leben anzuwenden. Amen. Das ist eine sensible Frage. Was bedeutet dir Gottes Gesetz? Was will Paulus uns hier ans Herz legen? Wie will der Herr, dass wir mit seinem Gesetz umgehen? Darum geht es ja. Und wie wir das ja inzwischen schon kennen, reagiert Paulus hier wieder mal auf einen Einwand, auf einen Vorwurf, der ihm gemacht wird seitens seiner jüdischen Volksgenossen, seitens der jüdischen Führer. Und dieser Vorwurf, der war, man muss das so sagen, hammerhart. Ein hammerharter Vorwurf, zumal noch, wo er aus einem jüdischen Munde kam. Du hebst das Gesetz auf. Das war der Vorwurf. Du maßt dir an, das Gesetz außer Kraft zu setzen. Du streichst es durch. Du missachtest das Gesetz. Du machst das Gesetz zunichte. Und wodurch? Durch den Glauben. Und hier ist das Wort Glaube mit einem bestimmten Artikel versehen. Und damit meint Paulus durch die Lehre vom Glauben, durch das Sola Fide, durch das System des Glaubens, durch den Glauben, dadurch, dass du lehrst, der Mensch kann sich nicht selbst bei Gott in ein gutes Licht rücken, sondern er wird nur dadurch gerettet, nur dadurch Kind Gottes, er kommt nur dadurch in den Himmel, er wird nur dadurch mit Gott versöhnt, dass er im Vertrauen auf Jesus die Rettung ergreift. Und Sie erinnern sich ja noch, soeben hatte Paulus das Herzstück seiner Botschaft erklärt, in den Versen 21 bis 26, ja eigentlich 21 bis 30. Das Herzstück des ganzen Evangeliums, wir werden gerettet, allein durch den Glauben an Jesus, das ist das System des Glaubens, und nicht durch die Werke des Gesetzes. Wir sind darauf angewiesen, dass Christus am Kreuz für uns starb, dass er die Strafe bezahlte mit seinem sündlosen Leben, die wir nie hätten bezahlen können, und dass er uns nun in den Genuss seiner Vergebung kommen lässt. Und der Glaube ist kein Werk, sondern der Glaube greift nach dem, was Christus ihm schenkt. Der Glaube ist das Auge, das auf Christus blickt. Der Glaube ist der Mund, der sein Rettungswasser, sein Wasser des Lebens trinkt. Der Glaube ist die Hand, die das Geschenk, das Christus uns entgegenhält, einfach ergreift. Der Glaube, das sind die schwachen Ärmchen des kleinen Kindes, das sich um den Feuerwehrmann schlingt, der in den brennenden fünften Stock kommt, um es runterzuholen und zu retten. Das ist der Glaube. Und das hat Paulus gelehrt. Und darum geht es hier. Das meinte er in diesem Vers mit der Glaube. Und in den letzten Worten von Vers 30 hatte er ja dieses sola fide, also allein durch den Glauben, nochmal bekräftigt. Das sehen Sie hier, denn es ist ja ein und derselbe Gott, sagt er, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Also Juden und Heiden, alle Welt so. Und jetzt kommt der Vorwurf. Paulus, wenn du das lehrst, dann trittst du mit Füßen, was der heilige Gott seinem Volk geschenkt hat, nämlich das Gesetz. Das war zunächst die Tora, also die fünf Bücher Mose, aber auch alles andere, was daraus dann folgte. Und die Tora sagt ja selbst, sie ist von Gott gegeben, das stimmt ja auch. Sie ist teilweise mit Gottes eigener Hand geschrieben. Und die Konsequenz ist klar, wer die Tora mit Füßen tritt, der muss ein Gotteslästerer sein. Das ist die Konsequenz, das ist die zwingende Konsequenz. Wer die Tora mit Füßen tritt, ist ein Gotteslästerer. Und das war der Vorwurf gegen Paulus. Das war die Anklage. Paulus, du hebst das Gesetz auf, du erklärst es für null und nichtig. Und die Theologie hat diesem Vorwurf einen Namen gegeben, Antinomismus, also Antigesetzlichkeit oder Libertinismus, falsche Freizügigkeit. Und der Antinomismus, das sehen Sie, ist das Gegenstück zur Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit sagt, der Vorwurf der Gesetzlichkeit besagt, du bist zu eng. Und der Vorwurf des Antinomismus sagt, du bist zu weit. Der Vorwurf der Gesetzlichkeit sagt, du verbietest, was Gott erlaubt. Und der Vorwurf des Antinomismus sagt genau das Gegenteil. Du erlaubst, was Gott verbietet. Gesetzlichkeit sagt, du verbietest, was Gott erlaubt. Und der Vorwurf des Antinomismus besagt, du erlaubst, was Gott verbietet. Du bist zu offen. Und du relativierst, du verharmlost, was Gott gebietet. Du sagst, das muss man nicht unbedingt machen. Und beides ist ja nun offenkundig falsch. Zu verbieten, was Gott erlaubt, ist genauso falsch, wie zu erlauben, was Gott verbietet. Aber die Frage ist nun, was ist richtig? Wie gehen wir richtig mit Gottes Gesetz um? Was sagt Gott selbst uns dazu? Wie ist das Verhältnis zwischen Gesetz und Evangelium denn nun zu erklären? Und Martin Luther hat mal gesagt, das macht den wahren Theologen aus, dass er Gesetz und Evangelium unterscheiden kann. Das macht ihn aus. Das macht den wahren Bibelkenner aus, dass er versteht, wie Gesetz und Evangelium zusammenhängen. Und unser kleiner Vers, liebe Gemeinde, ist wie ein Dreh- und Angelpunkt zu dieser Frage. Und hier können wir echt festen Boden unter die Füße bekommen. Also halten wir fest, der Vorwurf gegen Paulus ist der des Antinomismus. Du hebst das Gesetz auf, Paulus. Du bist zu locker. Du verleitest die Leute geradezu zum Sündigen. So hatten wir das ja auch in Kapitel 3, Vers 8 schon mal gehört, wenn Sie sich an diese damals verhandelten Einwände erinnern, wo die Leute dem Paulus vorwerfen, er würde sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes dabei rauskommt. Also je mehr wir sündigen, umso mehr kann Gott seine Gnade beweisen, dadurch, dass er uns vergibt. Also lasst uns nur kräftig drauf lossündigen. Und das würde er lehren, hatten sie behauptet. Das war wieder der Vorwurf des Antinomismus. Und hier kommt er wieder. Und wie reagiert darauf Paulus nun? Er reagiert mit diesem einen Vers. Er sagt, ich das Gesetz aufheben? 100-mal nein. Megenoito steht da wieder. Auf keinen Fall. Das ist unser Vers. Heben wir denn nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Und 4 Kapitel später wird er noch hinzufügen, Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Und in Römer 7, Vers 14 wird er sagen, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Also von wegen, dass wir das Gesetz kritisieren und aufheben. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich sei. Ich das Gesetz aufheben, 100-mal nein. Die Verkündigung des Glaubens macht das Gesetz nicht schwach, sondern stärkt es. Das ist seine These jetzt. Also das ist dieser zweite Satz. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz durch die Art und Weise, wie wir vom Glauben reden. Wir streichen das Gesetz nicht durch, sondern wir unterstreichen es. Wir missachten das Gesetz nicht, sondern wir würdigen es. Wir drängen das Gesetz nicht in den Hintergrund, sondern wir stellen es ins hellste Licht. Das ist die Wahrheit. Stimmt das? Inwiefern kann die Predigt des Glaubens, die ja gerade sagt, dass man durch die Werke des Gesetzes nicht gerettet wird, das Gesetz stärken? Das ist die Behauptung und das ist die Frage. Und dazu müssen wir erst mal klären, was meint Paulus mit dem Wort Gesetz. Einige denken, Paulus meint hier das gesamte Alte Testament. Und das wäre durchaus denkbar, weil an einigen Stellen in der Bibel durchaus das Alte Testament mit dem Begriff Gesetz zusammengefasst wird. Das haben wir eben in der Lesung vom Psalm 19 auch gehört. Da wird das Gesetz gerühmt und gemeint ist immer das gesamte Wort Gottes. Oder in Psalm 119, das ist ein einziger Lobgesang auf das Wort Gottes und da wird oft das Wort Gottes gleichgesetzt mit dem Gesetz, identifiziert mit dem Gesetz. Und dann würde Paulus in Vers 31 sagen, also Leute, das Evangelium steht nicht im Widerspruch zum Alten Testament, sondern stimmt mit ihm überein. Gesetz gleich Altes Testament. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, dann bestätigen wir damit das Alte Testament. Das wäre die Aussage. Das wäre auch stimmig. Denn schon im Alten Testament macht ja Gott deutlich, dass der Mensch allein durch den Glauben gerettet wird. Und so ist es ja auch. Und dann führt ja Paulus auch ab Kapitel 4 am Beispiel Abrahams den Beweis, dass das Alte Testament das wirklich lehrt. Dass der Mensch gerettet werde allein durch den Glauben. Und schon der Herr Jesus hat das Alte Testament benutzt, um das Evangelium zu erklären. Zum Beispiel gegenüber den Emmaus-Jüngern. Wenn wir da an diese Stelle denken, in Lukas 24, wo es heißt, er legte ihnen das Alte Testament aus und erklärte ihnen die Bedeutung seines eigenen Kreuzestodes und seiner Auferstehung. Also, das ist durchaus eine Möglichkeit, diese Stelle hier zu verstehen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann bestätigen wir das Alte Testament, denn schon im Alten Testament macht Gott deutlich, dass der Mensch allein durch den Glauben gerettet wird. Und das wäre im Grunde genommen die einfachste Lösung. Gesetz gleich Altes Testament, also Gesetz im weiteren Sinne. Und wenn wir die Rettung aus Glauben predigen, dann bestätigen wir, was das Alte Testament darüber sagt. Diese Aussage ist mit Sicherheit richtig. Der Zusammenhang zeigt aber, dass Paulus uns hier noch mehr sagen will. Paulus meint hier nicht nur das Gesetz im weiteren Sinne, also das Alte Testament, sondern Paulus meint hier ja auch das Gesetz im engeren Sinne. Also das Gesetz des Mose, wenn man es mal so zusammenfassen will. Denn wenn Paulus das gesamte Alte Testament meint, benutzt er normalerweise andere Begriffe als das Gesetz. Dann sagt er zum Beispiel das Gesetz und die Propheten. So hat er es in Römer 3,21 gesagt. Oder Paulus sagt die Schrift, wenn er das ganze Alte Testament meint. Normalerweise benutzt Paulus dann nicht den Begriff nur das Gesetz. Und wenn er hier also nur vom Gesetz spricht, dann meint er damit höchstwahrscheinlich das Gesetz im engeren Sinne, das Gesetz im Sinne des Gesetzes des Mose. Und dann sagt er, wenn wir das Gesetz des Mose predigen, dann rücken wir damit zugleich das Evangelium ins rechte Licht und umgekehrt. Wenn wir den Glauben predigen, dann rücken wir damit zugleich das Gesetz ins hellste Licht. Das bestätigt sich gegenseitig. Und wenn wir den Glauben predigen, dann würdigen wir damit zugleich auch das Gesetz. Und nun fragen wir, wie geht das? Wie sollen wir, auch liebe Mitchristen, wie sollen wir mit dem Gesetz im engeren Sinne umgehen? Was gilt davon für uns noch? Und auf diese Frage gibt uns Gottes Wort nun ausgehend von diesem Vers eine ganz klare Antwort. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen. Und wir wollen versuchen, diese Antwort, die Gottes Wort uns gibt, in drei Punkten zusammenzufassen. Und dann haben wir offensichtlich eine klare Sicht dafür, wie Gesetz und Evangelium bei Gott zusammengehören. Und hoffentlich auch bei uns. Erstens, das Gesetz kann und will nicht retten. Das ist der erste Satz, den Sie festhalten können. Das Gesetz kann und will nicht retten. Bestimmte Dinge kann und will das Gesetz einfach nicht leisten. Dazu hat Gott es nicht vorgesehen. Dazu hat Gott es nicht gegeben. Dazu hat Gott es nicht bestimmt. Das Gesetz kann uns nicht gerecht machen vor Gott. Es kann uns nicht retten. Und wenn wir es noch zu ernst nehmen, Römer 8, Vers 3, wir werden dazu natürlich noch kommen, in einigen Monaten hoffe ich, sagt Paulus, Römer 8, Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Nämlich er macht uns gerecht und verändert unser Leben. Römer 8, Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war. Es war dem Gesetz unmöglich, uns zu retten. Aber Gott war es möglich. Also, das Gesetz kann und will nicht retten. Warum? Weil wir Sünder sind und das Gesetz nicht konsequent halten können. Das ist die ganz einfache Antwort. Die Frage, ihr Lieben, ist nicht, brauchen wir das Gesetz? Sondern die Frage ist, wozu brauchen wir das Gesetz? Die Frage ist nicht, brauchen wir das Gesetz überhaupt, sondern wozu brauchen wir es? Auf keinen Fall kann es uns als Rettungsanker dienen. Das hatten wir übrigens schon in Kapitel 3, Vers 20 gesehen. Sie erinnern sich wahrscheinlich dran, wo Paulus nochmal sagt, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch, das heißt kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Das war ganz klar. Also damit ist erstmal klar, wozu das Gesetz nicht dienen kann und wozu es auch niemals vorgesehen war. Stellen Sie sich vor, ein Fußball-Bundesligist holt einen neuen Torwart. Sagen wir mal, zahlt dafür 1 oder 2 Millionen. Nach einem halben Jahr meckert die Lokalpresse, das war ein Fehleinkauf. Begründung? Der Kerl hat bisher noch kein einziges Tor geschossen. Was wird der Trainer oder der Manager, der den Torwart wahrscheinlich gekauft hat, antworten? Dazu war ja auch nie vorgesehen. Dazu haben wir den Torwart nicht geholt, liebe Freunde. Ein Torwart wird nicht eingestellt, um Tore zu schießen, sondern um Tore des Gegners zu verhindern. Gut, höchstens Manuel Neuer wird vielleicht irgendwann auch nochmal selbst Tore schießen. Aber das ist die Ausnahme. Ein Torwart wird normalerweise nicht geholt, um Tore zu schießen, sondern um Tore zu verhindern. Und ganz ähnlich argumentiert Paulus hier im Blick auf das Gesetz. Er sagt, das Gesetz ist nicht dazu da. Das Gesetz ist nicht von Gott gegeben worden, um Menschen zu retten. Und wenn ich darauf hinweise, dass das Gesetz Menschen nicht retten kann, dann kann man mir nicht vorwerfen, dass ich das Gesetz als Ganzes verachte oder beseitige oder für überflüssig erkläre. Wenn ich sage, ein Torwart schießt keine Tore, dann sage ich damit nicht, ein Torwart ist überflüssig. Und wenn ich sage, das Gesetz kann nicht retten, dann sage ich damit nicht, das Gesetz ist überflüssig. Verstehen Sie, das ist eine ganz klare Logik. Okay, also es ist nicht gegeben, um zu retten, aber dann müssen wir weiter fragen, wozu ist es denn dann gegeben? Wozu ist es denn dann Nütze? Und damit sind wir schon bei unserem zweiten Punkt heute Morgen. Das Gesetz kann und will nicht retten. Zweitens, das Gesetz will dem Geretteten helfen, nach Gottes Willen zu leben. Das ist die Funktion des Gesetzes. Das Gesetz will dem Geretteten helfen, nach Gottes Willen zu leben. Es will dir helfen, nach Gottes Willen zu leben, wenn du durch Jesus gerettet bist. Wenn ein Mensch erstmal Kind Gottes geworden ist, dann bekommt das Gesetz Gottes für ihn, das Gebot Gottes, eine völlig neue Bedeutung. Das wird für ihn dann plötzlich zu einer großen Hilfe beim Leben im Glauben, bei dem, was Paulus Heiligung nennt. Und dann kann er erst nachvollziehen, was Paulus in Römer 7, Vers 12 meint, wenn er sagt, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Vorher war das für ihn nur eine Bedrohung. Vorher hat er sich nicht für die Maßstäbe der Bibel interessiert. Zum Beispiel über Sexualität und Ehe hat er gesagt, was sollen diese mittelalterlichen oder vormittelalterlichen Maßstäbe? Interessiert mich das, ist doch Quatsch. Ist doch längst überholt. Und jetzt weiß er, dass was Gott da sagt in seinem Gesetz, das sind nicht irgendwelche veralteten Regeln aus grauer Vorzeit, sondern der ewige Gott hat mir hier Leitlinien gegeben, wie ich leben soll. Das ist hochaktuell. Das Gesetz hilft dem Geretteten, nach Gottes Willen zu leben. Jetzt, nachdem er Christ geworden ist. Jetzt, wo er den heiligen Gott als seinen Vater kennengelernt hat, als guten Hirten kennengelernt hat, da ist er brennend daran interessiert am Gesetz. Wie kann ich rausfinden, was der gute Hirte für mein Leben will? Wie kann ich rausfinden, wie der gute Hirte mich führen will? Was für ein Leben er für mich vorgesehen hat? Und dafür, liebe Gemeinde, ist uns das Gesetz eine riesige Hilfe. Und darum jubelt ja Psalm 19, wie wir gehört haben, auch so über das Gesetz. Wohlgemerkt, Gott sagt nicht, wohlgemerkt, das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Gott sagt nicht, wir sollen das Gesetz des Alten Testaments 1:1 übernehmen. Also wir sollen die Opfertiere schlachten, wie sie das getan haben, oder wir sollen den Sabbat feiern oder ähnliches. Aber Gott erklärt uns im Neuen Testament, was der tiefere Sinn dieser Gebote ist und wie wir als Gemeinde des Neuen Testaments damit umgehen sollen. Das erklärt Gott uns im Neuen Testament. Und ich kann Ihnen sagen, genau darum geht es an vielen Stellen der Bergpredigt. Dass Jesus uns erklärt, was das Gesetz Gottes für uns als Menschen des Neuen Testaments bedeutet. Und darum hat der Herr Jesus das auch gesagt in Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, also das ist noch im Anfangsteil der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, Matthäus 5, Vers 18, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Jesus hebt das Alte Testament nicht auf, bis es alles geschieht. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, also euer Umgang mit dem Gesetz nicht besser ist als der der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt, dann erweist ihr euch nicht als Christen. Also, es geht darum, dass wir von Jesus lernen, wie in der Nachfolge jetzt das Gesetz Gottes zu verstehen und anzuwenden ist. Und dabei geht es eben vor allem um das sogenannte Moralgesetz, also um das ethische Verhalten und nicht um das Zeremonialgesetz, also die Opfer zum Beispiel oder die bestimmten Feste. Die gehören zum Zeremonialgesetz. Das war speziell für die Juden. Aber es geht um die 10 Gebote, sage ich mal, und alles, was daraus erwächst, das Moralgesetz. Und da lernen wir jetzt von Jesus, wie wir mit dem Gesetz des Alten Testamentes umgehen sollen und was davon für uns gilt und in welcher Weise. Und nehmen wir doch mal ein Beispiel raus aus der Bergpredigt. Du sollst nicht töten. Und Jesus sagt, ja, natürlich gilt das, aber es gilt noch mehr, auch Worte können töten. Und du sollst nicht nur darauf verzichten, den anderen gewissermaßen mit dem Schwert umzubringen, sondern du sollst auch darum ringen, dass du ihn nicht mit deinen Worten tötest und nicht in deinen Gedanken. Oder anderes Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, sagt das Gesetz. Und Jesus sagt, natürlich gilt das. Aber es gilt noch mehr, die Sünde beginnt nicht erst mit dem vollzogenen Ehebruch, sondern die Sünde beginnt bereits mit dem begehrlichen Blick. Und du sollst schon dort stoppen. Du sollst Gottes Gesetz in diesem umfassenden Sinne, wie es gemeint ist, von seiner ursprünglichen Zielrichtung her, dass es dich als ganzen Menschen schützt und dir hilft, im Sinne deines Schöpfers und seiner Schöpfungsordnung zu leben. Du sollst nicht Ehe brechen, ja, aber du sollst auch schon deine Blicke hüten. Und bevor es zum Äußersten kommt, sollst du rein leben, damit du Gott ehrst und deinem Nächsten zum Segen wirst. Dazu will ich dir helfen. Gott will, dass du ihm ganz gehorchst. Er vergibt dir immer wieder. Wir scheitern immer wieder an einzelnen Punkten. Wir brauchen immer wieder seine Vergebung. Und er hat auch versprochen, sie uns immer wieder zu schenken. Aber er will unser Leben mit seinem Gesetz, so wie es Jesus endgültig für uns gedeutet hat, prägen und verändern. Und deswegen will er, dass wir ihm gehorchen, dass wir lernen, ihm zu gehorchen. Und wohlgemerkt, hier geht es nicht darum, dass wir durch ein gutes Leben gerettet werden, dass wir das nochmal ganz klar unterschieden haben. Aber nachdem wir Gottes Kinder geworden sind, durch den Glauben an Jesus, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm deine Schuld wirklich gebracht hast, wenn du sein Opfer am Kreuz für dich persönlich ergriffen hast, dann bist du Gottes Kind. Und dann ist es auch dein Wille, dass du ihm gehorsamer wirst, dass du ihm ähnlicher wirst. Und wenn du Gottes Kind geworden bist, dann wirst du auch sensibler für deine Sünde. Dann liest du die Bibel mit ganz anderen Augen. Und dann kann Gott dich ganz anders von deiner Schuld überführen. Und du bist trotzdem getrost und froh, weil du weißt, dass er dir immer wieder vergibt. Immer wieder. Und du weißt, du kannst dich auf das Wort verlassen, das wir beim Abendmahl so gern zitieren. Wenn wir sagen, wir haben keine Schuld, dann betrügen wir uns selbst. 1. Johannes 1, Vers 7 folgende. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das ist an Christen gesagt. Also, wir wollen ihm ähnlicher werden, wir werden sensibler für unsere Sünden und wir leben in der Schule Jesu. Wir leben als seine Nachfolger. Und als solche gibt er uns sein Gesetz. Und das Gesetz, das ist die Exklusivinformation für ein Leben nach Gottes Willen. Das ist im Grunde genommen das Gesetz für Christen. Es ist die Exklusivinformation für ein Leben nach Gottes Willen. Und dafür können wir ihm gar nicht genug danken, dass er uns dieses Gesetz wirklich geschenkt hat und dass er uns hilft, es immer besser zu verstehen und dass er es uns auslegt in unseren Alltag hinein und sagt, wie es für uns als Christen gedacht ist. Das ist also das Zweite schon, was wir hier über das Gesetz lernen. Das Gesetz will dem Geretteten helfen, nach Gottes Willen zu leben. Und dabei haben wir gegenüber unserem früheren Leben als Nichtchristen einen entscheidenden Vorteil. Unter anderem mehrere Vorteile, aber auch diesen einen entscheidenden Vorteil. Wissen Sie welchen? Wir haben jetzt den Heiligen Geist. Und so schreibt es Paulus ja dann auch später in Römer 8, da werden wir noch drauf kommen, dass er sagt, was dem Gesetz unmöglich war, das ist Römer 8, Vers 3, es war dem Gesetz unmöglich, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht mehr gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass wir jetzt sündlos sind. Das heißt nicht, dass wir jetzt vollkommen sind. Aber unser Leben wird nicht mehr bestimmt von unseren Begierden. Unser Leben wird trotz all unserer Anfälligkeit und Anfechtbarkeit nicht mehr dominiert von der Sünde, sondern der Heilige Geist lebt in uns. Und er führt uns. Und er hilft uns, Gottes Wort zu verstehen. Und er schenkt uns dieses innere Verlangen, dem Herrn gehorsam zu werden und dem Herrn ähnlicher zu werden. Und jetzt kann Gottes Wille, man könnte auch sagen, das ist der Lebensstil, den Gottes Gesetz beschreibt. Der Lebensstil, den Gottes Gesetz beschreibt, ist Gottes Wille. Der kann in unserem Leben Wirklichkeit werden durch den Heiligen Geist. Und das ist wachstümlich angelegt. Wir stolpern oft, wir erschrecken noch oft über uns selbst, wir kommen immer wieder an unsere Grenzen, wir merken immer wieder, dass wir Vergebung brauchen und doch dürfen wir im Glauben wachsen. Doch dürfen wir Jesus ähnlicher werden. Doch dürfen wir immer mehr dieses Verlangen haben, unser Leben ganz nach ihm auszurichten und ihm gehorsamer zu werden und treuer zu werden und weniger zu sündigen. Das ist doch unser Wunsch. Und in dem Sinne hat es der Herr gemeint, als er ihnen zugerufen hat. Und das hat Jesus nicht nur seinen Jüngern gesagt, sondern auch uns. In Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Wort, das ist hier das Gesetz. Er hätte auch genauso gut sagen können, wer mich liebt, der wird das Gesetz halten, so wie ich es euch auslege und erkläre. Wer mich liebt, der wird das Gesetz halten. Johannes 14, Vers 23 oder Johannes 15, Vers 14. Das sagt der Herr Jesus, der sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist das Leben der Christen. Bei aller Sünde, die wir noch haben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch im Gesetz sage. In dem von mir gedeuteten und letztverbindlich erklärten Gesetz. Das bedeutet für uns Gottes Gesetz, ihr Lieben. Der Wille des Vaters für unser Leben. In der letztverbindlichen Auslegung durch Jesus. Der Wille des Vaters für dein Leben in der letztverbindlichen Auslegung durch den Herrn Jesus, zum Beispiel in der Bergpredigt. Und dieses Gesetz will uns nun helfen, nachdem wir gerettet wurden, Gottes Willen zu erkennen, Gottes Willen zu verstehen, Gottes Willen zu tun. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und im ständigen Aufblick zu Jesus und im täglichen Zurückgreifen auf seine Vergebung, die er uns immer wieder schenkt. So ist das gemeint. Und deswegen kann Paulus hier mit Fug und Recht sagen, wenn wir Menschen zum Glauben an Jesus führen und zum Glauben an Jesus rufen, dann heben wir das Gesetz nicht auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Wir bestätigen das Gesetz, wir bekräftigen seine Aufgabe. Wenn wir Menschen zu Jesus rufen und wenn sie sich bekehren, dann bekommen sie den Heiligen Geist. Und dann bedeutet das, ihr Gewissen wird neu ausgerichtet. Ihr Gewissen wird neu ausgerichtet, wenn sie zu Jesus kommen. Und es entsteht in ihrem Herzen der Wunsch, Gott zu gehorchen, wenn sie zu Jesus kommen. Nicht ungebrochen, aber dieser Wunsch ist da. Er ist real. Und ich möchte das dir auch als Frage zur Selbstprüfung mit auf den Weg geben. Ist es dir ein Anliegen, ein inneres Anliegen, mit deinem ganzen Leben Jesus zu dienen? Ist es dir ein Anliegen, ein Herzensanliegen, mit deinem ganzen Leben Jesus zu gehorchen? Ist es dein Wunsch, dass du Jesus ähnlicher wirst? Ist es dein Verlangen, seinem Lebensstil, seinem für dich vorgesehenen Gesetz treu zu sein? Wenn du sagst, das liegt mir völlig fern, dann solltest du dein Verhältnis zu Jesus überprüfen. Dann solltest du dich fragen, folge ich ihm wirklich nach? Gehört mein Leben ihm wirklich? Lebe ich an seiner Hand? Prägt er mein Denken? Das Problem ist nicht, ich sage es nochmal, dass wir keine einzelnen Sünden tun dürfen. Gerade wenn wir mit Jesus leben, gerade wenn wir sensibel sind für unsere Schuld, werden wir immer wieder über uns selbst traurig werden. Aber die Frage ist, ist es dir ein Herzensanliegen? Ist es dir ein Wunsch, Jesus zu dienen? Ist es dir ein Wunsch, ein Leben zu führen nach seinen Maßstäben, nach seinen Vorstellungen? Ist es dir ein Verlangen, ihm mit deiner ganzen Existenz zur Verfügung zu stehen? Ist das dein Wunsch? Bitte prüfe dich. Prüfe dein Verhältnis zu Jesus und dafür kann das Gesetz dir auch eine Hilfe sein. Denn dadurch, dass du zu Jesus gehörst, bekommst du ein völlig neues Verhältnis zu Gottes Geboten. Ein völlig neues Verhältnis zu seinem Gesetz. Vorher warst du in deinem Alltagsleben auf dich selbst gestellt oder auf den Fragekasten Onkel der Illustrierten oder auf irgendwelche alten Lebensweisheiten oder auf deine eigene Erfahrung oder was immer. Und jetzt geht dir plötzlich eine ganz neue Welt auf. Jetzt hast du sein Gesetz. Und man könnte zugespitzt sagen, erst nachdem einer Christ geworden ist, kann er mit dem Gesetz Gottes was Vernünftiges anfangen. Erst wenn einer Christ geworden ist, kann er mit dem Gesetz Gottes was Vernünftiges anfangen. Und damit haben wir schon zwei klare Antworten, wozu unser Schöpfer uns sein Gesetz gegeben hat. Erstens, das Gesetz kann und will nicht retten. Zweitens, das Gesetz will dem Geretteten helfen, nach Gottes Willen zu leben. Aber dann gibt es noch einen letzten und dritten Punkt. Es gibt noch einen weiteren ungemein wichtigen Dienst, ihr Lieben, den das Gesetz uns leistet. Den es uns leistet, bevor wir Christen werden und den es uns leistet dann immer wieder, nachdem wir Christen geworden sind. Man könnte sagen, ohne diesen dritten Punkt könnte kein Mensch Christ werden. Was ist das? Wir fragen also noch ein letztes Mal, Paulus, warum behauptest du, dass wir durch die Botschaft des Evangeliums auch das Gesetz Gottes aufrichten? dass wir durch die Verkündigung der Wahrheit, dass einer nur durch den Glauben gerecht und gerettet wird, auch das Gesetz Gottes stark machen, das Gesetz Gottes unterstreichen, das Gesetz Gottes ins hellste Licht rücken. Und das führt uns nun zu einer dritten Antwort. Also erstens, das Gesetz kann und will nicht retten. Zweitens, das Gesetz will dem Geretteten helfen, nach Gottes Willen zu leben. Und drittens, das Gesetz will Hunger nach dem Evangelium wecken. Das ist das Dritte. Das Gesetz will Hunger nach dem Evangelium wecken. Wo das Evangelium im engeren Sinne der Rettung, der Vergebung greifen soll, ihr Lieben, da muss auch vom Gesetz geredet werden. Das Gesetz ist wie ein Unterpunkt des Evangeliums selbst. Das Gesetz gehört zum Evangelium im weiteren Sinne. Und das heißt, je klarer und vollständiger ich das Evangelium erkläre, umso besser versteht mein Gegenüber auch, was es mit dem Gesetz auf sich hat. Denn erst das Gesetz zeigt mir meinen Mangel. Ohne das Gesetz wüsste ich doch gar nicht, wie ich vor Gott dastehe. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 7, wir werden das noch deutlicher untersuchen, die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Und dann folgt ein Beispiel, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, in 2. Mose 20, du sollst nicht begehren. Also die Sünde erkenne ich erst durchs Gesetz. Mich selbst als Sünde erkenne ich erst durchs Gesetz. Und deswegen will das Gesetz den Hunger nach dem Evangelium wecken. Das ist im Grunde genommen die evangelistische Wirkung des Gesetzes. Und das ist der Dienst, den das Gesetz auch uns als Christen dann immer wieder tut. Wir stoßen auf Gottes Gebote und wir werden überführt, auch als Christen noch von unserer Schuld. Und es treibt uns zu Jesus und wir bitten ihn wieder um Vergebung. Eine so wichtige Wirkung des Gesetzes. Das Gesetz ist wie ein greller Scheinwerfer, der meine Schuld aufdeckt. Aber mit dieser Defizitdiagnose verfolgt Gott eine liebevolle Absicht. Er wirft diesen grellen Scheinwerfer auf meine Schuld, nicht um mich fertig zu machen, nicht um mich einzuschüchtern, nicht um mich mutlos zu machen auf dem Weg der Nachfolge, nicht um mich verzweifelt zu machen über meine Anfechtbarkeit und Verführbarkeit und mein gräuliches bis schwarzes Herz. Nein, nicht deswegen nimmt Gott diese Defizitdiagnose in meinem Leben vor, sondern um meinen Hunger nach dem Evangelium zu wecken, um mich zu Jesus zu treiben, um Vergebung zu erflehen, um dankbar dafür zu werden, wenn ich dann Christ geworden bin, dass ich immer wieder kommen kann. Dass seine Vergebung wie eine Quelle ist, die ständig fließt. Dass er niemals ungeduldig wird. Dass er niemals sagt, Kerl, du bist jetzt schon so oft gekommen, jetzt reicht's mal langsam. Heute gibt's keine Vergebung. Komm nächste Woche wieder. Ich darf immer kommen. Und er treibt mich zu sich und er zieht mich zu sich durch sein Gesetz. Dadurch, dass er mich überführt. So wie der noch nicht Christ ist. Das Gesetz braucht, die Überführung von seiner Schuld braucht. Damit er überhaupt erkennen kann, dass er Jesus braucht. Und darum sagt Paulus dann in Galater 3, Vers 24, und das ist im Grunde genommen die Erklärung unseres Verses hier. Da sagt er, also ist das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin. Das Gesetz ist unser Lehrmeister geworden auf Christus hin. Da steht im Griechischen das Wort Paidagogos. Er ist unser Pädagoge geworden auf Christus hin. Das Gesetz unterweist uns in einer Weise, die uns klar macht, wie sehr wir auf Jesus und seine Vergebung angewiesen sind. Und genau das ist die tiefste Bedeutung von Römer 3, Vers 31. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, durch die Predigt des Glaubens, das sei ferne. Vielmehr, wir bestätigen das Gesetz, wir berücksichtigen das Gesetz, wir erinnern uns an das Gesetz und wir lassen das Gesetz die Wirkung tun, für die Gott es vorgesehen hat. Nämlich, dass es Menschen überführt von ihrer Schuld und hintreibt zu Jesus. Hat das Gesetz diesen Dienst in deinem Herzen schon getan? Hast du dich schon in dieser Weise vor Gott als verloren erkannt? Erst wenn man das Gesetz deutlich predigt, erst wenn man Gottes Anspruch an den Menschen ganz deutlich aufzeigt, erst dann erkennt der Mensch, dass er ein Angeklagter ist. Und dann weiß er, dass er Jesus als seinen Verteidiger braucht. Das Gesetz zeigt, du brauchst Rettung. Aber das Gesetz sagt zugleich, du findest sie nicht bei mir. Ich kann dich nicht retten, ich könnte dich nur retten, wenn du mich hundertprozentig erfüllen würdest, aber das kannst du nicht. Und deshalb weist uns das Gesetz an den einen, der das Gesetz erfüllt hat. Und das ist Jesus. Auf den einen, der zu Recht von sich gesagt hat, in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu beseitigen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und wissen Sie, wie Jesus das erfüllt hat? In zweifacher Weise. Jesus hat einmal das Gesetz dadurch erfüllt, dass er es vollständig gehalten hat, dass er ohne jede Sünde war, dass er keinerlei Defizit hat gegenüber dem Gesetz, dass das Gesetz Jesus immer nur bescheinigen kann, du bist hundertprozentig, du bist vollkommen, du bist ohne Sünde, weil du eben Gottes Sohn bist. Er hat es vollkommen gehalten. Aber dann hat Jesus das Gesetz nicht nur in dieser aktiven Hinsicht erfüllt, sondern er hat es, wenn Sie so wollen, auch in einer passiven Hinsicht erfüllt. Jesus hat die Forderungen erfüllt, die das Gesetz gegenüber meinem und deinem Leben hatte. Jesus hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er hat unsere Schuld vollständig bezahlt. Er hat keinen Cent offen gelassen. Es ist keine einzige Forderung des Gesetzes offen geblieben, als Jesus am Kreuz von Golgatha starb. Er hat die Strafe bezahlt, die das Gesetz für deine und meine Schuld forderte. Und deswegen hat Jesus das Gesetz in doppelter Hinsicht erfüllt. Er hat es vollständig gehalten und er hat alle Forderungen erfüllt, die das Gesetz an uns hatte. Und darum, wenn wir vom Opfertod Jesu reden, der für uns die Strafe auf sich nahm, und das ist ja das ganze Thema von Römer 3, wenn wir von ihm als dem Hilasterion sprechen, dem Ort des Opfers, dem Ort der Sühne, von ihm, der für uns alles bezahlt hat, dann würdigen wir damit auch das Gesetz. Denn dann erinnern wir an die legitimen Forderungen, die das Gesetz hatte. Und dann hätte ja Jesus nicht sterben müssen, wenn es diese Forderungen des Gesetzes nicht gegeben hätte. Und darum von Jesus zu predigen und von seinem Opfertod zu predigen und von seiner Vergebung zu predigen, bedeutet auch immer, das Gesetz aufzurichten. Das Gesetz zu würdigen, das uns zu Christus treibt. Und, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, diese Forderungen des Gesetzes sind ja kein Selbstzweck. Warum ist denn das Gesetz so wichtig? Das Gesetz ist ja nicht um des Gesetzes willen da. Es geht ja nicht um eine formalistische Forderung, dass hier eine anonyme Instanz wie das Gesetz geehrt wird. Sondern schauen Sie, die Forderungen des Gesetzes sind die Folge von Gottes Heiligkeit. Das Gesetz ist der Ausdruck von Gottes Heiligkeit. Es geht nicht um ein starres Institut, Gesetz, sondern es geht um unser Verhältnis zu dem heiligen, ewigen Gott. Und weil Gott heilig ist, kann er kein Unrecht dulden. Weil Gott heilig ist, kann er keine Ungerechtigkeit stehen lassen. Und was Recht und Unrecht ist, was gerecht und ungerecht ist, das zeigt uns Gott durch sein Gesetz. Gottes Heiligkeit aber wird nirgendwo deutlicher als am Kreuz von Jesus Christus. Und darum, ihr Lieben, gilt, wenn wir vom Kreuz Jesu sprechen, vom Glauben an ihn und sein Kreuz, dann werden wir auch von Gottes Heiligkeit sprechen. Und wenn wir von Gottes Heiligkeit sprechen, dann werden wir vom Gesetz reden, weil darin Gottes Heiligkeit erklärt wird. Verstehen Sie? Als Gott seinem Volk die Gebote gab, da war das die Begründung. Da hat er gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und deswegen gebe ich euch meine Gebote. Das hängt also ganz eng zusammen. Die Gebote Gottes, die Heiligkeit Gottes und die Vergebung, die wir deswegen brauchen vor diesem heiligen Gott. Das sind nicht Regeln, die starr uns knebeln wollen, sondern Gott will unsere Herzenshaltung zu ihm ganz klar ausrichten. Und daran sehen wir, immer wenn es um Rettung geht, immer wenn es um Vergebung geht, immer wenn es um unser Verhältnis zum heiligen Gott geht, dann kommt auch die Bedeutung des Gesetzes zur Sprache. Manchmal wird es ausgesprochen, manchmal wird es einfach vorausgesetzt. Aber deswegen sehen wir, dass Paulus mit Fug und Recht behaupten kann, am Ende dieses großen Kapitels über Erlösung, Vergebung, über den Opfertod Jesu, über Sühne, über Gerechtigkeit, allein durch Glauben, wo er sagt, keiner wird gerecht durch die Werke des Gesetzes. Heben wir nun damit das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz, vielmehr bekräftigen wir das Gesetz, vielmehr rücken wir das Gesetz ins hellste Licht. Wenn wir verkündigen Rettung allein durch Jesus, dann bekommt das Gesetz erst seine wirkliche Bedeutung. Und es weckt den Hunger nach dem Evangelium selbst. Und wissen Sie, darum haben die Reformatoren diese Funktion des Gesetzes genannt Usus Elenchticus, das heißt überführen. Das Gesetz hat die Funktion, uns zu überführen. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Im Gesetz erkenne ich mich selbst, wie ich in Gottes Urteil dastehe. Ich schaue in das Gesetz rein und es spiegelt mir zurück, was meine Schuld ist. Das ist der Usus Elenchticus. Das Gesetz ist wie ein Spiegel und so treibt es mich zu Christus. Und wenn ich dann bei ihm bin, dann bekommt das Gesetz für mich eine völlig neue Bedeutung. Dann ist das Gesetz in seiner letztverbindlichen Auslegung durch Jesus die Hilfe für den Geretteten, nach Gottes Willen zu leben. Und dann gilt für mich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und dann, liebe Geschwister, fange ich an zu verstehen. Dann fange ich an, ein wenig zu verstehen, warum der König David sich jubelnd über Gottes Gesetz freuen konnte. So wie wir das gehört haben im Psalm 19. Das ist doch ein einziger Jubelruf über das Gesetz Gottes. Ich darf das nochmal in Erinnerung bringen, ab Vers 8. Da sagt er, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Das ist ein reines Jubellied. Er sagt nicht, oh, die Gebote sind so schwer und sie quälen mich so und sie drängen mich so nieder, sondern er sagt, es ist reine Freude. Ja, es ist manchmal schwer. Es macht mir meine eigenen Grenzen, meine eigene Versuchlichkeit, meine eigene Anfechtbarkeit von der Sünde immer noch deutlich. Aber Herr, ich danke dir für dein Gesetz. Es ist mir eine Freude. Die Furcht des Herrn ist rein. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind viel köstlicher als Gold, als viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim, also feiner Honig. Das ist die Freude über das Gesetz von einem, der begriffen hat, es ist mir gegeben zur Hilfe, es ist mir gegeben zur Orientierung, es ist mir gegeben als Lebensstil, den Jesus seinen Nachfolgern schenken will. Und darum freut sich Psalm 119, Vers 9 über dieses Privileg, über dieses Vorrecht, Gottes Gesetz zu kennen. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, heißt es da in einer alten Übersetzung. Ist auch schön für unsere Schüler vom biblischen Unterricht. Und das können wir natürlich für die Mädchen genauso sagen. Wie wird ein junges Mädchen seinen Weg unsträflich gehen, wenn es sich hält an Gottes Wort? Das ist die beginnende Wirkung dieses Gesetzes. Ja, das Gesetz treibt uns zu Jesus hin. Es überführt uns von unserer Schuld. Es macht uns deutlich, wie sehr wir ihn brauchen. Es weckt in uns den Hunger nach seiner Vergebung. Aber dann hilft es uns auch, an seiner Hand zu leben. Dann hilft es uns, nach seinem Willen zu leben, bei allem Stolpern und Wiederaufstehen. Es gibt uns eine ganz klare Orientierung vor. Nur eines kann das Gesetz nicht, konnte es nie und wird es niemals können. Retten. Das kann nur Jesus. Und deshalb bleibt es die größte Würde und die größte Ehre des Gesetzes, Sünder auf Jesus hinzuweisen. Sünder zu Jesus zu treiben. Sündern Hunger und Durst nach Jesus und seiner Vergebung zu machen. Das Gesetz, und damit schließe ich, ist wie ein großer Spiegelsaal. Wenn Sie mal nach Karlsruhe fahren, sollten Sie sich das großherzogliche Schloss von Karlsruhe ansehen. In diesem Schloss gibt es einen beeindruckenden Spiegelsaal, der ist nicht sehr groß. Er hat 8 Ecken. Zwischen den Fenstern hängen an allen Wänden große Spiegel. Und wenn Sie da so stehen, dann sehen Sie alle Seiten von sich. Sie sehen die Vorderansicht, die Rückansicht und die Seitenansicht. Sie sehen alle Ihre Stärken und Schwächen. Aber das ist die Wirkung des Gesetzes. Es ist der Spiegel. Ohne Manipulation, ohne Vertuschen. Es wird alles sichtbar. Aber dann sagen die Fremdenführer in der Regel, jetzt gehen Sie noch mal weiter. Stellen Sie sich in die Mitte, treten Sie ins Zentrum dieses Spiegelsaals. Und wenn Sie dann im Zentrum dieses Spiegelsaals angekommen sind, sehen Sie plötzlich gar nichts mehr. Dann sind alle Spiegel scheinbar blind und Sie fragen sich, was ist denn jetzt los? Und der Fremdenführer wird Ihnen eine Erklärung geben und sagen, wenn man im Zentrum steht, werfen die Spiegel das Licht einander nicht zu, sondern aneinander vorbei. Da hat der Erbauer dieses Saals gewissermaßen sein Meisterstück geleistet. Wenn Sie im Spiegelsaal normal stehen, werden Sie von allen Seiten angespiegelt. Wenn Sie ins Zentrum treten, sieht man nichts mehr. Und ich denke, das ist ein gutes Bild. Das Gesetz ist wie ein Spiegelsaal des Wortes Gottes. Das Gesetz ist wie der Spiegelsaal des Wortes Gottes. Vor dem Gesetz fallen alle Masken. Im Gesetz sehen wir alle unsere Fehler, alle unsere Gebrechlichkeit, alle unsere Mängel, all unseren Egoismus, all unseren Geiz, all unsere Ignoranz noch immer gegenüber vielem, was Gott von uns will. Aber wir sollen nicht dort stehen bleiben, sondern das Ziel des Gesetzes ist, uns in das Zentrum zu bringen. Und wenn wir im Zentrum angekommen sind, wenn wir bei Jesus angekommen sind, wenn wir bei seiner Vergebung angekommen sind, wenn wir bei der Gerechtigkeit angekommen sind, die er dem Glauben schenkt, dann sehen wir nichts mehr. Dann sieht man nichts mehr von unserer Schuld. Dann sind wir ganz bei Jesus. Und so sieht uns Gott. Er sieht uns ganz bei Jesus. Keine Schuld mehr, keine Überführung. Es ist alles vergeben. Wir dürfen ihm glauben. Und er hält uns fest. Wohl dem, der so bei Jesus ist und der aus Dankbarkeit und aus Liebe zu Jesus es jeden Tag wieder lernen will, seinem Willen zu folgen, seinem Gesetz treu zu sein. Und wir können diesen Weg der Nachfolge und auch des Wachstums und des Lernens gehen ohne Angst, weil wir wissen, das Entscheidende ist geschehen. Wir müssen und wir können nicht durch das Gesetz gerettet werden. Jesus hat uns gerettet. Aber jetzt dürfen wir mit ihm und an seiner Hand leben und vorangehen. Und als eine ganz große Hilfe hat er uns sein Gesetz gegeben und den Heiligen Geist, der uns immer wieder diesen Willen schenkt. Herr, ich will dir dienen, ich will dir ähnlicher werden. Und die Zusage seiner Vergebung. Wie oft du noch fallen wirst, ich bin da und ich richte dich wieder auf. Und du darfst mein Diener sein, denn ich hab dich lieb. Amen.